So, wir haben jetzt die erste Stunde heute und ich meine Unterrichtsstunde. Wir hatten jetzt die Andacht und ich bin auch Gott sehr dankbar auch dafür und ich denke, es ist etwas ganz Schönes, dass wir alle solche Tage haben dürfen und dass die Liebe Gottes uns alle verbindet. Leider konnte ich gestern nicht da sein und ich habe gemerkt, das ist immer typisch, jedes Jahr vor den Bibeltagen, da kommt so viel dazwischen. Und, aber man weiß, der Seelenfeind tut auch nicht, möchte auch vielleicht zu viel, also einen bisschen aus der Ruhe bringen, aber Gott hilft. Es war vorgestern eine Beerdigung, dann gestern eine und so musste ich halt noch zurückbleiben. Aber nur jetzt zum Thema und mein Thema heute heißt ein Baum an der Quelle und seine Frucht. Und lasst uns dieses Textwort lesen. Ich denke, Psalm 1 ist bei allen aufgeschlagen oder wird bestimmt immer wieder aufgeschlagen in diesen Tagen. Und ich denke, dieser Vers, der bildet den Mittelpunkt. Das ist eigentlich so dieses Ergebnis, zu welchem man kommt. Oder das ist das, wohin Gott jeden Menschen führen möchte, dass jeder möchte wie ein Baum sein, gepflanzt an den Wasserbächen. Und ich habe zum Beispiel hier ein Bild gemacht bei uns an der Wehre. Und ein Baum, der richtig so am Wasser wächst, der hat richtig immer gute Versorgung. Und dann, das ist das Gleiche eigentlich fast aus der Perspektive, aber abends gewesen. Und man sieht, dass dort, wo es Wasser gibt, ist immer grün. Nun, das Textwort aus der Schlachterübersetzung, der wird sein wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Es ist auch das Motto unserer Tage, alles, was er tut, gerät wohl. Ich habe gedacht, wie soll ich heute mein Thema einteilen? Und dann habe ich einfach den Vers genommen und unten ist eigentlich das Ziel, ja? Ich habe jetzt die andere Übersetzung genommen. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist in heutigem Deutsch ein bisschen besser. Alles, was er tut, gelingt ihm. Und ich habe dann so ein wenig eingeteilt. Der wird sein wie ein Baum, gepflanzt, die Wasserbäche, die Frucht, die Zeit, die Blätter und die Taten. Eigentlich, ich hoffe, dass ihr gut nachfolgen könnt. Aber bevor ich zu dem wirklich komme, dass wir so nach und nach weitergehen, wollte ich meine persönliche Erfahrung sagen. Und ich hoffe so sehr, dass ich ein klein bisschen damit teilen könnte, weil durch diese Erfahrung habe ich so viel gelernt. Ich habe verstanden, dass die Bibel ist nicht nur sozusagen ein Geschichtebuch, eine Geschichte oder Gesetzbuch oder ein Ratgeber, sondern Die Bibel hat noch eine tiefere Sprache. Und da gibt es auch eine symbolische Sprache. Und wenn man diese Sprache versteht, dann kann man so viel tiefer das Wort verstehen. Und so ist so ein bisschen von meinem persönlichen weiterzugeben. Und es war so ungefähr, würde ich sagen, so schon über 25 Jahre zurück, da kam ich persönlich in tiefe Not. Das heißt, nicht persönlich meine Seele, sondern ich habe gesehen, dass manches Fassadenbild hat mich getäuscht, auch was Gemeinde betrifft. Ich habe vor dem Heiligung gesucht und Gott hat Gnade geschenkt, dass ich es gefunden habe. Und dann habe ich so eine tiefe Beziehung zum Wort Gottes bekommen und ich habe es gelesen wie, also wenn ich aufgewacht bin, das erste war die Bibel. Wenn ich von der Arbeit kam, das erste war die Bibel. Ich suchte, das war so lebendige Speise für meine Seele. Und nur ich habe gemerkt, dass irgendwie, es passt nicht, das, was ich in der Bibel lese, mit manchem, was ich sehe. Und damals, ich dachte, unsere Gemeinde, das ist, oh, wir sind Gemeinde Gottes. Und wo ich manches gesehen, was nicht so passte, dann bin ich innerlich fast so zerbrochen und einmal zu Gott gekommen, Gott, zeig mir bitte deine Gemeinde. Zeig mir die Gemeinde Gottes. Und dann, es war so ein Empfinden, als ob Gott zu mir redet. Lies Hesekiel 47. Und ich möchte jetzt, dass jeder erstmal, ich gebe jetzt 3 Minuten. Lies es mal jeder für sich. Die ersten 7 Verse, Hesekiel 47. Ich denke, das ist ganz gut, so ein bisschen innerlich stille werden. Ich denke, da braucht man gar nicht 3 Minuten. Ja. Ja. Als ich dieses Wort gelesen habe, dann dachte ich, was ist das denn? Da ist ja nichts von einer Gemeinde. Und dann habe ich so nachgedacht über dieses Wort, dass hier der Hesekiel sieht, ein Wässerchen, ein ganz kleines Bächlein, das fließt von der rechten Seite des Tempels und der Engel führt ihn, er misst 1000 Messruten und führt ihn über dieses Bächlein, da geht es nur bis zur Knöchel und ich habe so ein kleines Bildchen gefunden, so ein Bächlein hier und führt da durch. Und er misst nochmal 1000 Messruten, führt nochmal drüber und dann geht es schon bis zu den Knien. Dann misst er noch 1000 Messruten, dann ist schon also immer tiefer und schon bis zu den Hüften. Und dann führt er noch weiter 1000 und jetzt muss er schon schwimmen. Und ich dachte, interessant, was ist das denn? Und wisst ihr, das ist so ein ganz kleines Wort in der Bibel. Aber ich könnte kaum vorstellen, welches mächtiges Wort es ist im ganzen Zusammenhang. Und dann dachte ich, ja, dann kam ich wieder zu Gott und bete, Herr, aber da ist doch keine Gemeinde. Und jetzt habe ich gemerkt, dass Gott mir selbst Fragen stellt. Ja, wie wird dieser Strom breiter? Und ich möchte jetzt euch fragen, habt ihr Vorschläge? Wie denkt ihr, wie kann dieser Strom breiter werden? Ein normaler Strom, wie wird er breiter oder ein Fluss? Genau, wenn noch Bächlein dazu fließen. Oder noch ein Fluss dazu, wenn ja, immer mehr Flüsse zusammenkommen. Und hier, habt ihr hier irgendwas gemerkt? Ist ja nichts, ne? Ist von keinen Bächen geschrieben, von keinen Zuflüssen. Und ich habe zu Gott gesagt, Herr, aber wie wird dieser Strom breiter? Und dann bekomme ich, ich merke, und Gott sagt, lies weiter. Und wo er nicht mehr gründen konnte. Und dann, ich merke im 6. Vers, da hat Hesekiel diese Frage auch gestellt. Nur die Frage steht hier nicht. Weil der Engel gibt eine Antwort und sagt, du Menschenkind, das hast du ja gesehen. Das hast du ja gesehen. Und dann, und er führte mich wieder zurück am Ufer des Bachs. Und 7. Vers, und siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Bäume? Ich denke, dann habe ich zu Gott gesagt, Herr, aber die Bäume, die trinken ja. Also die nehmen das Wasser, die schöpfen aus diesem Strom sozusagen. Die geben ja kein Wasser. Und dann sagte mir Gott, ich weiß nicht, könnt ihr das glauben oder nicht, so ein Eindruck, aber das sind meine Bäume. Und auf einmal geht mir Licht auf. Das sind meine Bäume. Und dann bete ich und stehe so vor Gott und auf einmal die Worte aus dem 1. Psalm, ich kannte ihn schon auswendig, der wird sein wie ein Baum gepflanzt unter Wasserbächen. Ach so, hat es doch mit Geschwistern, mit Leuten zu tun, doch mit Menschen zu tun, mit gläubigen Menschen, denen, die das Wort Gottes lieben. Aha, wisst ihr, das ist etwas, ich hätte vor Freude schon fast gesprungen. Und dann, ja, so bin ich ein Stückchen weitergekommen. Der wird sein wie ein Baum. Und dann kommen wir noch einige andere Bibelstellen. Und jetzt kommen wir einfach weiter. Der wird sein wie ein Baum. Wisst ihr, die Bibel sagt ganz oft, wo Menschen mit Bäumen verglichen sind. Zum Beispiel Daniel sagt zu Nebukadnezar, wo Nebukadnezar einen Traum gesehen hat, der Baum, den du gesehen hast, das bist du. Wie? Aber Gott hat Nebukadnezar gezeigt, dass dieser Baum abgehauen wurde. Und so war es später mit Nebukadnezar eigentlich, wo er die Ehre sich genommen hat. Weiter, Johannes der Täufer sagt zum Volk, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Und jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und dann weiter sagt er, die Spreu wird er verbrennen. Seht mal, Andeutungen wieder zum 1. Psalm. Die Menschen, die sind in der Bibel oft wie Bäume beschrieben. Damit will Gott uns ganz, ganz viel lehren. Damit wir an der Natur sehen, auch geistliche Dinge. Und dann Jeremia 7, 17, 7 und 8, ganz schöner, wunderbarer Bibelvers. Da wird gesagt, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und des Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Da sehen wir schon Verknüpfungen. Ich möchte euch das gleich als etwas Praktisches mitgeben. Wollt ihr sozusagen gute Bäume sein, fruchtbar, frisch, dann verlasst euch auf den Herrn. Immer verlasst euch auf den Herrn. Nehmt den Herrn als eure Zuversicht mit. Jeden Morgen, jeden Tag, abends hindurch und ihr werdet gesegnet sein. Gesegnet und fruchtbar sein. Und wenn schlechte Zeiten kommen, und die gibt es immer wieder in der Christenheit, die gibt es auch in der Gemeinde Gottes. Und damals, ich wusste noch nicht, was auf uns als Gemeinde zukommt, und Gott hat mich durchgetragen. Ich bin so dankbar. Dann Psalm 92, 7, 8, wer weiß, was dort steht? Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, ja? Oder wird sein wie ein Palmbaum und wie eine Zeder auf dem Libanon. Und dann, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in seinen Vorhöfen grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch fruchtbar, frisch sein. Seht mal, wichtig ist, dass man an einem bestimmten Ort gepflanzt ist. Das ist auch wichtig. Da gibt es noch ohne Ende. Also ich werde jetzt die nächste Bibelstelle nicht lesen. Das sind so die Traurige zu Zion. Dort, wo ein dürres Jahr ist und die traurig sind und zu Gott flehen. Und Gott gibt ihnen Freudenöl für Traurigkeit und nennt sie, oh, das sind meine Bäume. Ja, jetzt weiter, gepflanzt. Es ist so wichtig, dass man von Gott aus gepflanzt ist. Und das möchte ich voraussagen. Es gibt von Natur aus keine guten Bäume. Ich meine geistlich. Ein Mensch ist seit dem Sündenfall eigentlich ein wilder Baum. In Römer 11 heißt es, der du ein wilder Ölbaum warst. Wild. Und im Herzen des Menschen steckt viel Böses. Und von Kindheit auf, ja. Dieses dichten Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Und ich denke, ich brauche euch auf keinen mit Finger zeigen. Jeder selbst weiß das. Das steckt in uns drin. So dieses Fleischliche, das Natürliche. Aber Gott möchte jeden umpflanzen. Und es ist ganz wichtig, dass unsere Wurzeln am rechten Ort sind. An diesen himmlischen Bächen, auf welche ich noch komme. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich erinnert an unseren... Wir hatten 30 Weinstöcke früher, wo wir wohnten, in meiner Heimat in Kasachstan. Und ein Weinstock hinter unserem Haus war besonders so ein ausgebreiteter, der hat immer so viel Trauben gehabt, aber diese Frucht war nicht gut. Also wir haben von dem Traubenstock gar nicht gerne gegessen. Irgendwie so ein Beigeschmack war da. Und dann wollten wir anbauen. Und dann müssen natürlich alle, diese ganze Reihe von den Traubenstöcken muss umgepflanzt werden. Und als wir diesen Traubenstock umpflanzen wollten, haben wir gemerkt, dass da unten, da war das Abflussloch von der Küche. Und alle seine Wurzeln waren da. Und natürlich, dann diese Seifenreste und alles, da konnte keine gute Frucht kommen. Und ich habe gedacht, wisst ihr, es ist so wichtig, dass unsere Wurzeln nicht in dem Abflussloch dieser Welt sind. Ja? Dann können wir keine gute Frucht bringen. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch einen guten Grund haben, dass wir uns gründen. Und das Wort Gottes, das ist unser Grund. Das ist sozusagen und Grund und Erde. Und das ist auch so vielseitig. Und Epheser 3, Vers 17 heißt es, und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Das ist so ein Hinweis, ja. Es gibt ganz vieles natürlich, ich habe mich so beschränkt. In der Liebe eingewurzelt und gegründet werden. Und jetzt komme ich so ein bisschen auf einen so kleinen Einschnitt. Augustinus hat einmal gesagt, schweigst du, so schweige aus Liebe. Sprichst du, so sprich aus Liebe. Tadelst du, so tadle aus Liebe. Schonst du, so schone aus Liebe. Lass die Liebe in deinem Herzen wurzeln, und es kann nur Gutes daraus hervorgehen. Ja, Dennis hat heute Morgen auch schon gesagt, ja, dass wir in der Liebe, dass wir, Gott ist ja die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist ganz wichtig, und das möchte ich euch mitgeben, ja, dass der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe und dass die Liebe all unsere Handlungen bestimmt. Das ist dann weiter auch wichtig für das Fruchtbringen. Aber jetzt kommen wir wieder zu den Wasserbächen. Gepflanzt an den Wasserbächen. Nun, wisst ihr, ich habe so nachgedacht, ich komme wieder zu Ezekiel 47. Ja, wo Gott mir sagte, das sind meine Bäume, dann habe ich so nachgedacht, ja, diese Bäume trinken ja. Und dann kam ich wieder ins Gebet zu Gott und dann kommt mir auf einmal so eine Erleuchtung, wo Jesus spricht zu der Frau am Jakobsbrunnen. Er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, denn wird dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nicht dürsten. Und da habe ich verstanden, oh, Jesus ist eigentlich die Ursprungsquelle. Ja? Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und in Johannes 7, 37 hat Jesus einmal im Tempel ausgerufen und sagte, wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Das ist ganz wichtig, nimm das mit. Jesus ist die Quelle. Und jetzt komme ich wieder zu der Frau und zu Jesus, die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus sagte ihr, das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und seht mal, da haben wir die biblische Mathematik. Baum gleich Quelle. Verstehen wir? Das ist so einfach. Ein Erstklässler kann das gut verstehen. Also ein Baum der gleicht auch einer Quelle. Und jetzt haben wir's. Also so wird der Strom breiter. Ein jeder Einzelne, der hier gepflanzt ist, an diesem Fluss, an diesem Bach, an diesem Strom, der soll nicht nur trinken, er soll auch Frucht bringen. 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Und auf diese Weise wird es mehr. Und ich möchte euch sagen, wisst ihr, auf einmal ging mir so ein Licht auf. Ich dachte, da haben wir's. In der Morgenzeit war die Gemeinde, da waren zuerst 12. Dann waren es 70, dann waren es 1000, dann waren es 10.000. Und es breitete sich wie ein Feuer aus. Die Leute, die waren Quellen, die gingen, die gaben nur zu trinken, die haben getrunken und wurden selbst zu Quellen. Und das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Mir ging ein Licht auf. Ich dachte, Mensch, wir schlafen ja. Warum breitet sich das Reich Gottes nicht aus in heutiger Zeit? Wir sind sozusagen nur Kunden. Wir kommen, wir trinken, wir danken dafür, ja, und beten dafür, wir gehen nach Hause, wir kommen nächstes Mal wieder. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Jesus möchte Gott, das Bibel zeigt uns was anderes. Und ich möchte, dass ihr mit mir dieses versteht. Dass Gott möchte, dass jeder Einzelne seinen Beitrag gibt. Und ihr alle seid hier. Und ich möchte jeder Einzelne von euch, dass ihr ein kleines Bächlein dazu bringt. Sei es im Gebet, sei es im Stillen und im Kämmerlein, wenn du deine Knie beugst. Weiß, du bist eine Quelle. Und indem du im Kämmerlein trinkst, ja, Gott redet zu dir, indem du das Wort Gottes liest, dann trinkst du. Du trinkst aus diesem Unverfälschten, aus diesem Reinen. Nimmst das auf. Das Wort Gottes ist auch ein Same. Ja? Wenn du ihn recht aufgenommen hast, dann wurzelt es in dir. Dann wächst es in dir und wird früher oder spät Frucht bringen. So, ich bin ein bisschen stecken geblieben. Johannes 7 weiter. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist ein ungebrochenes Gesetz Gottes. Es gibt keinen Menschen, der es ändern kann. Und ich möchte, dass jeder dieses versteht. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Also wir schöpfen unseren Glauben aus der Schrift. Wieder im Wort, da unsere Wurzeln. Und es ist so wunderschön. Dann habe ich so nachgedacht, ja, gut, ich habe jetzt verstanden. Die Bäume, die sind auch Quellen. Aber was ist jetzt dieses Wasser? Was ist dieses Wasser? Diese Wasserbäche. Wenn das symbolisch, dann müsste es ja auch etwas bedeuten. Jesus sagt es weiter, das sagte er von dem Geist. Denn die empfangen sollten, wieder, die an ihn glaubten. Dennis hat heute Morgen auch gesagt, ja, wir haben nicht empfangen den Geist der Furcht, sondern den Geist der Liebe und der Kraft. Und er zucht. Wir haben diesen Geist empfangen und jeder, der ein Kind Gottes wurde, der wiedergeboren wurde, aus dem Geist, ja, was von Geist geboren ist, das ist Geist. Der Geist ist in uns. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist der Geist in uns. Und er möchte uns zu diesem Zustand bringen, dass diese Quelle in uns durchbricht. Und wir müssen tief graben. Und auf diese Weise hat Gott an mir angefangen zu arbeiten. Ich habe angefangen, tiefer zu graben. Wie werde ich eine Quelle? Wie kann ich eine Quelle werden? Wie kann ich ein Segen für andere werden? Und wisst ihr, da die Folge in Jesekiel 47 weiter, wenn man dann weiterliest, dann steht, und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Das ist wieder ein Gesetz des reichen Gottes. Wenn wir eine reine Quelle sind und nicht an den Abwassern trinken und wirklich eine reine Quelle sind, dann werden wir auch weiter zum Segen. Und bei uns in der Stadt war einmal Wasserversorgung unterbrochen. Dann sind wir mit dem Vater 3 Kilometer so von der Stadt. Da gab es eine große Quelle am Berg. Und da stand ein großer Baum, auch so interessant. Schade, kann da kein Foto machen. Wir haben dann dort Wasser geschöpft, wir haben so einen großen Behälter gehabt und jetzt schöpfe ich mit dem Eimer da ein und auf einmal rutscht mein Fuß aus und am Ufer da war so teils felsig, teils lehmig, also Tonerde und dann bricht so ein Erdenkloß, kann man sagen, so ein Brocken ins Wasser. Und ich gucke von diesem Brocken da, fließt so ein dunkler Streifen in dieser Quelle. Dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt kann ich da nicht mehr schöpfen. Ich habe da sozusagen, ich bin da ausgerutscht, mein Fuß ist sozusagen geglitten und jetzt ist hier richtig dunkles Wasser, ja, so dreckiges Wasser. Naja, gut, ich bin auf die andere Seite und habe dort geschöpft. Die Quelle war groß. Aber das Bächlein, das so weiter floss, das hatte so einen dunklen Streifen. So lange, bis dieser Brocken sich aufgelöst hat. Und ich denke, jeder von uns, ich habe so nachgedacht, es ist auch so, wenn wir einen Fehltritt machen, können wir anderem zu einem Unsegen werden. Machen wir es aber gut, reinigen wir sozusagen dieses, und dann ist das die Quelle wieder rein. Gott möge uns wirklich helfen, dass wir gute Bäche sind. Wisst ihr, und der Heilige Geist, der Geist Gottes, der in uns ist, der bringt wirklich, gibt dann diese Früchte des Geistes und hilft uns, ein Segen zu sein. Ich hoffe so sehr, dass jeder von uns richtig aufpasst. Ich werde das jetzt nicht lesen. Ich denke, im Laufe des Tages wird das noch gelesen, im Laufe der Bibeltage. Jetzt kommen wir weiter. Wisst ihr, ich habe einfach gedacht, wenn es regnet, dann fallen kleine Tröpfchen. Aber diese Tröpfchen, die fließen irgendwann zusammen. Irgendwann wird das mehr und mehr. Und irgendwann fließt das. Und wie wichtig ist ein jedes Tröpfchen, ich würde sagen, vom Heiligen Geist. Ich würde mir so wünschen, dass Gott uns diesen gnädigen Regen schenkt. Ja, dass der Heilige Geist wirklich tropft, ja. In diesem Hesekiel 47, da steht, überall, wo dieser Doppelstrom kommt, eigentlich ist Wort und Geist in ihrer Natur identisch. Das Wort Gottes, das ist auch Wasser des Lebens. So wie der Geist des Lebens, so auch das Wasser, das Wort. Wort und Geist, die sind diese beiden Zeugen in uns. Wort und Geist, das ist immer in Gleichgewicht. Und dass Wort und Geist uns wirklich verständlich ist. Weil der Heilige Geist hat das Wort gegeben Und wenn wir das Wort lesen, erklärt uns der Geist wieder das Wort. Ja, nun, der seine Frucht bringt. Wir kommen jetzt weiter. Seht mal, Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein guter Baum. Wenn wir wirklich ein guter Baum sind, veredelt, ja, wenn Gott uns wirklich umgepflanzt hat. Und jetzt in Johannes 15 sagt Jesus ein besonderes Wort. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das sind schon einige Prinzipien des Fruchtbringens, besonders so in Johannes 15, uns gezeigt. Und ja, was gehört zum Anfang? Ich habe zum Beispiel schon gesagt, dass wir in der Liebe gewurzelt sind, aber Gott ist ja die Liebe. Und so das erste Prinzip ist es, dass man in Christus ist, ja, in ihm. Dann das Weitere, dass man in ihm bleibt. Und jetzt sagt, wer in mir bleibt. Und dann in Johannes 15, Vers 7, da hat er auch gesagt, wir dürfen bitten. Und ihr sagt so, ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Auf diese Weise bringen wir Frucht, indem wir bitten. Und jetzt in dem 16. Vers hat Jesus gesagt, ihr habt mich nicht erwählt, ich lese den Vers, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, sozusagen euch gepflanzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das bedeutet, hingeht. Gott möchte seine Diener aussenden. Frucht bringen, das heißt nicht auf dem Sofa zu sitzen. Wäre der Strom früher nicht breiter gewesen, wenn die Apostel, jeder so in seinem Haus geblieben wäre. Und die waren eher, die freuten sich an der Gemeinschaft aneinander, aber damals musste Gott Verfolgungen zulassen, sodass sie gingen. Und Jesus sagt, geht aus in alle Welt. Und dieser Strom, der muss in alle Welt kommen, hingehen. Und was ganz wichtig ist, auch eins, die Frucht zur Reife bringen. In diesem Gleichnis wo Jesus sagte vom Sämann, diejenigen da, die kommen in diese Verfolgungen oder der Betrug des Reichtums und Sorgen dieser Welt, die lenken ab, ja, und das heißt, und bringen sie nicht zur Reife. Und gestern Abend bin ich gekommen und da war so ein bisschen von der Reise und ich sehe hier, oh, Aprikosen, Pflaumen und alles reife Frucht, Pfirsiche, Mensch, da beißt man rein, voll Geschmack. Also, das ist so etwas ganz anderes, wenn etwas Reifes ist, im Sommer, ne? Das hat ganz anderen Geschmack. Und was wichtig ist, ich möchte ganz kurz, Demut ist sehr, sehr wichtig. Wenn jemand sich ein bisschen Ehre nimmt, dann ist die Frucht sozusagen, bekommt gleich eine Faulstelle. Und wenn du einen Apfel nimmst, der so halb angefault ist, du beißt nicht gerne da rein. Ist doch so. Und es ist auch im Lied 162, da steht so schön, wer tief unten im Tale der Demut von Gott als ein Baum wird gesetzt, der zeugt die Früchte des Geistes, die höher als Perlen man schätzt. Die Liebe, die Friede, der Friede, die Freude, die Keuschheit und Langmut, da sind auch Glaube und Demut und Treue, man allezeit reichlich dort findet. Wenn man im Tale der Demut gepflanzt ist, ja, da bringt man gute Früchte. Das möchte ich auch als praktischer Tipp mitgeben. Ja. Bittet um Demut. Wenn man möchte wirklich vor Gott irgendwie vorankommen, dann muss man immer wieder einige Male am Tag beten um Demut, weil das menschliche Herz, das ist ein trotzig verzagt Ding. Ganz kurz hier, ich habe so ein paar Früchte, so, die in der Sonne sind. Das ist wirklich, ich kenne aus Kasachstan sonnengereifte Früchte. Wenn du vom Baum dir schon eine Frucht aussuchst, oh, diesen Apfel will ich, ne? Der sieht richtig schon reif aus. Und wenn du dann ihn nur in die Hand nimmst, dann ist er schon in deiner Hand. Du musst da nicht lange zerren. Und er schmeckt dann auch richtig. Oh, ich möchte so gerne, dass die Sonne der Gerechtigkeit, Jesus ist ja auch die Sonne, dass er so scheint, dass in diesen Tagen viele Früchte reif werden in euren Herzen. So, jetzt kommen wir in ein anderes Bild. Und seine Blätter verwelken nicht. Damals, als ich so gelesen habe, dann dachte ich, ja, was bedeutet Blätter? Blätter muss ja auch etwas bedeuten. Und in Hesekiel 47, da ist wieder auch so ein Wort im 12. Vers. Da steht: Und am demselben Strom, am Ufer auf beiden Seiten, werden allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken, noch ihre Früchte ausgehen. Sie werden alle Monate neue Früchte tragen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Frucht wird alle Speise dienen, wird als Speise dienen und ihre Blätter als Arznei. Das heißt, da ist alles genießbar. Und du kannst die Früchte nehmen, du kannst die Blätter nehmen. Wisst ihr, habt ihr schon probiert, Traubenblätter zu essen? Gute Speise zum Salat, ausgezeichnet, besonders so junge Sprösslinge. Oder man kann auch diese Fleischbällchen in Traubenblätter gehüllt. Also das ist sehr gesund. Also das, was, und die Blätter, das ist das, was du als erstes siehst. Die Blätter verwelken nicht. Ich habe hier zum Beispiel, das sind Blätter vom Feigenbaum. Aber wisst ihr, Jesus hat einmal Frucht gesucht und fand nur Blätter. Und Blätter, das ist erstmal der äußere Schein. Und ich habe verstanden, das ist die Heiligkeit. Ja? Blätter, das bedeutet Heiligkeit. Aber wenn es nur Blätter sind, dann ist das Scheinheiligkeit. Oder nur ein Lammfell. Ja? Die falschen Propheten, die kommen in Schafskleidern. Nach außen sehen sie ganz normal, aber ihre Inwendiges, das Inwendige ist nicht rein. Und Seht mal, Gott ist ganz wichtig, dass wir keine Scheinheiligkeit, keine Heuchler sind. Aber wenn wir wirklich so gänzlich sind, von den Wurzeln bis zu den Blättern, bis zur Frucht, dann werden auch selbst die Blätter genießbar sein. Jesus hat diesen einen Feigenbaum verflucht und er hat gesagt, er täuscht nur die Menschen. Wisst ihr, das hat auch einen parallel, einen symbolischen Sinn. Manche denken, wozu hat Jesus sowas gemacht? Er hat etwas Böses getan. Immer hat er gute Sachen gemacht, Leute geheilt. Auf einmal verflucht er einen Baum. Warum hat er das gemacht? Damit er die Menschen nicht täuscht. Jesus ist selbst hingegangen, wurde getäuscht, damit auch andere nicht hingehen, dass sie von weitem sehen, ein dürrer Baum. Und in 2. Petrus 2 und im Brief Judas, da steht es von den falschen Propheten. Und da von denen ist gesagt, das sind dürre Bäume, zweimal erstorben und ausgewurzelt. Wisst ihr? So, ich bin jetzt, ich habe es nicht vorgehabt, aber gut, es ist wichtig zum Zusammenhang, gehört das. Nur jetzt möchte ich ein biblisches Beispiel nehmen, Josef. Und als Jakob seinen Sohn segnete, in 1. Mose 49, Vers 22 hat er gesagt, Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass seine Zweige emporsteigen über die Mauer. Das heißt, Mauern, das bedeutet Widerwärtigkeiten. Etwas, was uns vielleicht trennen möchte, aber er wird als Baum über diese Mauer wachsen. Und Gott möchte, dass keine Mauern in unserem Herzen sind. Ne? Und bei ihm ist keine Mauer gewesen. Er hat seine Brüder gemocht. Selbst als sie später, als sie ihn verkauft haben. Jetzt aber weiter. Mose sagte auch ein Segen an den an die Nachkommen Josefs und sagt solche Worte. Und zu Josef sprach er, sein Land liegt im Segen des Herrn. Da sind edle Früchte vom Himmel, edle Früchte von der Sonne, edle Früchte vom Mond, von der Erde und so weiter. Die Sonne der Gerechtigkeit wird ihm scheinen. Und wenn es dunkel ist, dann wird auch ein kleiner Sonnenstrahl vom Mond doch ausreichen, dass der Weg sichtbar ist. Wir haben gestern Mondfinsternis gehabt. Viele haben es gesehen, oder? Das ist nicht oft, ja? Man sagt der Blutmond. Aber selbst keine Finsternis wird verfinstern, es wird doch reichen. Ja, jetzt lasst uns ein wenig in sein Leben schauen. Josefs Weg von Pflänzchen zur Frucht. Zuerst war Josef beim Vater, im Vaterhaus. Und da war, ich habe gesagt, jeder Baum muss umgepflanzt werden. Er hat zwar gute Erziehung genossen, aber da waren noch so, da waren Früchte des Fleisches. Er war der Jüngste, aber doch ein bisschen ein stolzer Kerl, würde ich sagen. Ja, der Vater hat ihm die besten Kleider gegeben und auch vom Vater eigentlich nicht richtig gewesen. Er hat als Liebling gehabt und er hat dann auf seine Brüder gepetzt. War auch nicht gut. Und ich denke, nehmen wir das mit, ja? Unsere Zunge soll nicht Schlechtes von den Brüdern reden. Dann kam es dazu, er landet in der Grube. Die Brüder verkaufen ihn. Also erstmal werfen ihn in die Grube. Und ich denke und bin ganz sicher, dass hier in der Grube geschah eine Veränderung in seinem Herzen. Er hat dann vielleicht gemerkt, Mensch, ich habe es wahrscheinlich verdient. Vielleicht habe ich mich überhoben. Warum habe ich sie über Brüder gepetzt? Warum habe ich die Brüder, wisst ihr, und wenn der Geist Gottes an uns arbeitet, dann sehen wir nicht mehr die Brüder, dann sehen wir uns selber. Und das ist immer ganz wichtig. Jeder wird vor Gott einmal mit der eigenen Schuld sehen. Und die Axt wird gelegt an deine Wurzel, nicht an Fremde. Ja? Jeder muss selber vor Gott treten und besser rechtzeitig. Ich denke, da geschah die Veränderung. Warum? Warum sage ich das ganz sicher? Ich kann es euch lesen. Wir lesen weiter. Josef wurde nach Ägypten verkauft. Und in 1. Mose 39, Vers 2, da steht: Und der Herr war mit Josef, dass er ein glücklicher Mann war. Seht mal, er war ein glücklicher Mann. Und das ist im 3. Vers. Und der Herr sah, und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, dazu gab der Herr Glück durch ihn. Sehen wir, das ist ein Baum, der am rechten Platz ist. Gott mit Josef und er mit Gott. Und dann gibt Gott das Gelingen. Und die Neue Übersetzung sagt, dazu Gott gab sein Gelingen. Und jetzt hier, er ist in Ägypters Hause, aber da kommen Versuchungen, alles Mögliche an ihn heran. Und seht mal, trotz allem landet Josef im Gefängnis. Und da kommen diese Versuchungen, die uns an uns rankommen. Manchmal verstehen wir Gott nicht. Gab es bei euch sowas? Du versuchst, Gott treu zu sein, und dann auf einmal kriegst du eins drauf. Und das gibt's. Das gibt's. Aber gut ist es, wenn du sagst, danke Gott, wenn ich es von Gott annehme. Und einmal hat der Kollege einmal richtig mir richtig zugesetzt. Ich kam nach Hause, ich bete und frage Gott, zeig's doch ihm. Und dann habe ich so lange gebetet, auf einmal, Gott zeigt mir, demütige dich, nimm's von mir an. Und mir ging ein Licht auf. Und als ich es von Gott angenommen habe, dann bin ich ihm gar nicht böse mehr gewesen. Ich kam den anderen Tag zur Arbeit, richtig mit freiem Herzen, und komme zu ihm und sage, weißt du, Sascha, wir haben so viel Stress hier, Arbeit viel, der Chef ist auch nicht immer wohlgesinnt. Ja. Und wozu müssen wir einander Stress machen? Bitte vergib mir. Er guckt mich an. Er wusste eigentlich, dass er schuld ist. Ne? Aber er wusste es später, als ich um Vergebung gebeten habe. Und danach sind wir die besten Freunde geworden. Aber wenn ich hier mich nicht gedemütigt hätte, wäre es vielleicht so geblieben. Und wisst ihr, auch Josef, er nahm es alles von Gott an, landete im Gefängnis und Gott war mit ihm auch dort. Und dann kam der Zeitpunkt, wo Josef von allen vergessen war. Er hatte so ein bisschen Hoffnung. Er hat Hoffnung auf Menschen gesetzt, auf den Weinschenk. Er hat ihm den Traum gedeutet. Und bitte denke an mich, wenn du wieder beim Pharao bist. Er hat es vergessen. Und ich bin sicher, Gott hat es ihn vergessen lassen, damit Josef lernt, ganz auf den Herrn, ganze Hoffnung und alles auf den Herrn zu vertrauen. Und in dem Moment würde ich sagen, brachte seine Frucht, reifte in ihm die Frucht. Wo er ganz nur sozusagen gedemütigt war. Wenn wir lesen aus Gottes Perspektive Psalm 105, da heißt es so schön, aus Gottes Perspektive wird dieses geschildert, von Vers 17, oder er ließ eine Teuerung ins Land kommen, ja, er zog allen Vorrat des Brots, er sandte einen Mann, Gott sandte einen Mann, nicht die Brüder verkauft, Gott hat einen Mann von ihnen Herrn, Josef war zum Knecht verkauft, sie zwangen seine Füße in den Stock, sein Leib musste in Eisen liegen, bis sein Wort kam und die Rede des Herrn ihn durchläuterte. Das heißt, das Wort Gottes, das muss in uns so tief wirken, bis alle Schläge weg sind. Und dann auf einmal, ja, dann holt der König ihn, da sandte der König hin, ließ ihn losgeben, der Herr über Völker, ließ ihn herauslassen. Wir sehen, Josef ist als Herr über ganz Ägypten und Josef ist als Retter seiner Brüder. Und viele andere Menschen. Seht mal, das ist der Weg eines einzelnen Menschen in der Bibel beschrieben. Ich versuchte jetzt nur ganz kurz, so oben drüber, ich hoffe, ich gebe euch nur Tipps mit. Und ich hoffe, dass wenn ihr selbst lesen werdet, dass ihr merkt, oh ja, das stimmt. Ich bin ja auch ein Mensch. Und Gott hat auch seinen Weg mit mir, ist doch so. Und auch wenn ich manches nicht verstehen werde, aber Gott hat sein Ziel. Und Gott hat Gedanken des Friedens. Nun kommen wir jetzt weiter, was er tut. In Hebräisch steht dieses Wort Aya. Ich weiß nicht, wie man es richtig liest, wie man es ausspricht, aber das Wort steht 989 Mal. Und ich möchte eigentlich einen Tipp geben. Es gibt bibelserver.de. Da gibt es eine Studienbibel. Und da kann man den Text sehen und dann gibt es dieses Strong-Verzeichnis. Da kannst du lesen, dieses Wort im Urtext. Du kannst lesen, wo es an den anderen Stellen steht. Und das ist so wunderbar. Nimm das als praktisch mit, um zu graben im Wort. Ne? Jetzt, das erste Mal steht es, was hast du getan? Wer weiß es? Wie denkt ihr? Wer sagt das? 1. Mose 3, Vers 13. Was hast du getan? Dieses getan habe ich jetzt fett gedruckt. Das sagt Gott zu Eva. Das war nicht gut, was sie machte. Die hat vom falschen Baum gegessen, von dem sie nicht essen sollte. Zweites Mal steht es, weil du das getan hast. Das sagt Gott zur Schlange. Die Schlange hat auch was getan. Ich denke, das war der Sündenfall. Die hat gelogen. Weil du das getan hast. Das dritte Mal zu Kain. Was hast du getan? Da ist schon falsche Frucht. Seht mal, Eva hat gegessen, ihr Sohn hat diesen Samen in sich. Und tut wieder Böses. Das vierte Mal. Und Noah. Einmal ein Mensch, der auf einmal tut, was Gott ihm gebietet. Was Gott ihm. Seht mal, wie schön. Er hat durch den Glauben, er hat ein göttliches Wort empfangen, hat an dieses Wort geglaubt und die Frucht seines Gehorsams war die Arche. Und diese Arche war die Rettung seines Hauses. Und also wollen wir tun, wirklich Gutes, das, was Gott uns gebietet. Jetzt dann irgendeinmal, also ich habe jetzt natürlich nicht gezählt, Jesus sagt von der Sünderin, die ihn salbte, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat getan, was sie konnte. Ja, eine Frage an uns, was tun wir? Seht mal, gute Taten, schlechte Taten. Wir wollen die schlechten Taten vor Gott bringen. Und wenn du mit echter Buße zu Gott kommst und sagst, Gott, ja, ich habe das getan, aber vergib's mir bitte, dann wird Gott gnädig sein. Und so wird dieses Böse sozusagen weggetan werden. Und dieses Brünnlein wird wieder rein und klar sein. Gott möchte auch jedem dabei helfen. Ja? Und dann das Letzte gelingt ihm. Es steht, das wird ihm gelingen. Die Elberfelder Übersetzung sagt, alles was er tut, gelingt ihm. Und dann Neue Genfer Übersetzung sagt, was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, gelingt ihm gut. Gute Nachricht. Und wie kann es gelingen? Wieder Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Tu alles, aber mit Gottes Hilfe. Mit Jesus. Mit Jesus gelingt jede Arbeit, auch die geistliche, auch die natürliche. Er ist die Weisheit in Person. Und wisst ihr, die Weisheit, die ist ein Baum des Lebens. Die Weisheit ist auch eine Quelle des Lebens. Und die Weisheit ist Jesus selbst in Person. Er hat gesagt, bei mir ist Rat und Tat. Nun das Letzte. Lichtblicke aus der Ewigkeit. In Offenbarung 22, wieder am Schluss der Bibel, da gibt es einen lauteren Strom. Der fließt von dem Thron des Lammes und ein Strom des lebendigen Wassers, klar wie ein Kristall. Ist ja aus dem Himmel. Da gibt es keinen trüben Strom, nur reines, sauberes. Da gibt es allerlei fruchtbare Bäume an beiden Seiten des Stroms. Und wisst ihr, da steht etwas Interessantes. Und wegen der Zeit lese ich das nicht, aber da steht, und ihre Blätter dienen zur Gesundheit der Völker. Und jemand kam zu mir und hat gesagt, wieso? Diese Leute, also diese Bäume, die sind ja im Himmel. Wie können ihre Früchte zur Gesundheit für uns jetzt dienen? Und ich möchte euch kurz fragen, wie geht das? Geht das oder nicht? Wisst ihr, ich habe gebetet. Und wisst ihr, wen hat Gott mir gezeigt? Josef. Josef ist schon lange tot. Aber er ist ein Vorbild uns bis heute. Und dieses Reine, das, was er hinterlassen hat, das fließt noch heute in manches Menschenherz. Und mir persönlich, ich kann euch kaum erzählen, wie viel Josef dieses Beispiel mir zum Segen war. Und ich hoffe, dass auch euch dieses zur Gesundheit, zum wirklich Früchte bringen, auch euch, Hiob und so weiter. Gott möge Gnade schenken uns allen. Ich habe so ein Zitat gelesen. Schäuble sagte, ich habe meinen Konfirmandenglauben bewahrt, Ich denke, es ist gut, wenn ein Mensch irgendwie seinen Glauben irgendwie bekennt. Aber ist das ein Glaube, der die Schrift sagt? Wenn man sagt, ich habe meinen konformanten Glauben sozusagen an einem Schweißtuch eingegraben, irgendwo bewahrt. Gott möchte, dass wir wachsen, dass wir von kleiner Früchte, dass es mehr wird. Gott möchte uns segnen. Ich glaube, Bruder Arnold wird uns ein bisschen mehr darüber sagen, aber Gott möge uns auch segnen, uns helfen. Und dass auch dieses Wort, das ich heute euch sagte, euch zum Segen wird. Amen.